Domradio. Sonntagslicht.
Genau das habt ihr eingeschaltet, ein gesegnetes neues Jahr. Der ehemalige Alterswohnsitz des verstorbenen Papst Benedikt XVI., der hat neue Mieter. Genauer gesagt Mieterinnen. Am Mittwoch zogen nämlich 6 argentinische Nonnen in das Kloster Mater Ecclesia in den Vatikanischen Gärten ein. Das berichtet das Portal Vatican News. Die Schwestern eines Benediktinerordens aus Papst Franziskus Heimat Buenos Aires sollen laut Vatican News von dort aus den Heiligen Vater in seiner täglichen Sorge um die ganze Kirche unterstützen. Mitte der 1990er Jahre war es, da hatte Papst Johannes Paul II. Das Kloster errichten lassen. Und es war schon damals so, dass sich dort geistliche Frauengemeinschaften im Kloster abwechseln. Und nun haben wieder Frauen dort das Sagen. Hier im Sonntagslicht, da blicken wir heute auch noch auf den Welttag des Friedens. Wir schauen, wie Katholiken in Japan leben und natürlich lassen wir die Sternsinger zu Wort kommen. Das und noch einiges mehr jetzt im Sonntagslicht der guten Portion Nachrichten. Ich bin Olli Kelch und sage Hallo. Diese Woche zogen sie wieder durch die Straßen und Städte. An der Aktion Drei Königssingen, da nehmen üblicherweise rund 300.000 Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland teil. Das Ganze findet immer so statt rund um den 6. Januar, das ist das Dreikönigsfest. Da ziehen die heiligen drei Könige dann verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder in Afrika, in Asien, in Lateinamerika und in Osteuropa. In diesem Jahr lautet das Motto gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Träger dieser ganzen Aktion ist das Kindermissionswerk, die Sternsinger, zusammen mit dem Bund der deutschen katholischen Jugend. Und wie wichtig und schön das ist, Sternsinger zu sein, das haben uns Sternsingerinnen und Sternsinger verraten.
Also, weil man damit selber Spaß haben kann, auch Süßigkeiten kriegen kann und anderen Kindern helfen kann.
Ja, ich wollte einfach singen und deswegen bin ich einfach Sternsinger.
Weil es mir Spaß macht.
Also, ich finde es einfach cool, wenn man da was für die anderen Menschen macht, die etwas ärmer sind als wir, und es macht einfach Spaß, umzuziehen und zu singen.
Ja, ich finde es auch schön und ich spende auch gern.
Hey, ich bin Sternsinger, weil ich auch wie er für die Menschen also Geld sammeln will, um denen es dann zu geben, damit die eine bessere Zukunft haben.
Ich bin jetzt auch schon das dritte Mal dabei und finde es gut, halt eben was für andere Menschen zu sammeln und auch erwachsenen Leuten eine Freude zu bereiten und es halt eben gut, anderen Leuten zu helfen.
Ich bin Sternsinger, weil wir auch für die armen Kinder dann sammeln und das finde ich halt sehr schön und mein Vater auch.
Also wir gehen durch die Stadt und sammeln Spenden. Also in Geschäften oder in Wohnungen oder ja, überall, wo es geht.
Also wir haben halt ein Zeichen, da steht 20 Kreuzchen C plus M plus B plus 14.
Mich hat zum Beispiel fasziniert, wir haben so einen Film über Menschen in Afrika geguckt und da habe ich gesehen, wie gut die das im Geld gebrauchen können.
Spaß ist ja das Wichtigste und Süßigkeiten sind auch nicht zu verachten. Einige von ihnen, eine Gruppe Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem Erzbistum Paderborn, die waren übrigens bei Papst Franziskus bei der Neujahrsmesse. Sie brachten zur Gabenbereitung den Wein an den Altar und das lief dann so ab.
Ich hatte das Weinkännchen und das Wasserkännchen in der Hand und der Papst hat das dann gesegnet und dann sind wir zum Diakon gegangen und haben es ihm dann überreicht.
Das sagt Ines Janus aus der Gemeinde St. Achatius in Stuckenbrock-Senne. Die 14-Jährige, die war selbst dabei bei der Neujahrsmesse im Petersdom mit Papst Franziskus. Das war aber nicht das Einzige. Es gab auch eine Führung durch die Vatikanischen Gärten. Bei der Schweizer Garde waren sie dabei und bei der Deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl. Sie haben also eine Menge erlebt, eine Menge gesehen. Touristen haben da eigentlich gar keine Chance reinzukommen.
Ja, das war wirklich wundervoll, weil da dürfen natürlich auch nicht viele Leute rein und dann da rumzulaufen. Wir hatten auch einen Gardisten mit dabei, der hat uns dann ein bisschen dort herumgeführt und ein bisschen was gezeigt. Wir waren beim Helikopterlandeplatz, es war wirklich sehr atemberaubend schön. Man hatte auch einen schönen Blick auf den Petersdom.
Besonders toll fanden unsere deutschen Sternsinger übrigens, dass sie auch Kontakt hatten zu Sternsingern aus anderen Ländern. Die Chance hat man ja auch nicht alle Tage.
Wir waren auch bei der Schweizer Garde, da waren wir mit allen, also mit denen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Südtirol, aus der Slowakei. Finde ich auch schön, dass man so ein bisschen einen Austausch hat, weil sonst hat man ja jetzt nicht so die Verbindung mit den anderen Sternsingern aus den anderen Ländern. vor allem mit der Slowakei finde ich das ganz cool, sich auch ein bisschen zu unterhalten, weil da hat man ja auch eigentlich keinen Kontakt zu.
Ja, ja, das ist schon was Cooles gewesen, was die da erlebt haben im Vatikan. Also ich kann mich noch daran erinnern, ist schon ein paar Jahre her, da war ich bischöflicher Messdiener im Vatikan und war in der Sakristei. Und als ich in dieser Sakristei stand, dachte ich mir, wow, die Sakristei ist ja so groß wie die Kirche bei mir in Recklinghausen. War schon beeindruckend. Wer nicht sehen kann, kann stattdessen tasten. Das ist ein Prinzip, das sich die sogenannte Brailleschrift zunutze macht. Benannt ist diese Schrift speziell für blinde und stark sehbehinderte Menschen nach ihrem Erfinder, dem Franzosen Louis Braille. Selbst erblindet entwickelte er die mit Punkten ausgeprägte Schrift im Jahr 1825. Ja, und weil sie Betroffenen das Leben wirklich viel leichter macht, haben die Vereinten Nationen entschieden, den 4. Januar zum Louis-Braille-Tag zu machen, zum Welt-Braille-Tag. Unsere Domradio-Kollegin Nina Odenius ist selber blind und hat uns erstmal erklärt, wie diese Schrift funktioniert.
Für mich spielt sie eine sehr große Rolle, weil ich es einfach wichtig finde, Dinge selbstständig lesen zu können. Natürlich liest die Sprachausgabe viele Dinge vor und man ist auch in manchen Situationen mit Sprachausgabe schneller. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man Dinge nur hört, als wenn man sie selber liest. Das geht ja auch den sehenden Menschen so. Und bei mir ist es einfach so, dass ich immer mit Brailleschrift und Sprachausgabe arbeite, weil ich einfach die Gewissheit haben möchte, wenn mir Dinge wichtig sind, kann ich die selber noch mal lesen und ich möchte sie unter dem Finger haben.
Nun kennen wir alle natürlich auch noch andere Hilfsmittel, zum Beispiel Blindenleitsysteme an Bushaltestellen, es gibt Blindenhunde, es gibt auch digitale Hilfsmittel für nicht sehende Menschen im Zusammenspiel. Mit all diesen Möglichkeiten stellt sich uns dann die Frage, welche Rolle spielt die Brailleschrift überhaupt noch? Die ist ja jetzt auch schon einige Jahrhunderte alt.
Für mich spielt sie eine sehr große Rolle, weil ich es einfach wichtig finde, Dinge selbstständig lesen zu können. Natürlich liest die Sprachausgabe viele Dinge vor und man ist auch in manchen Situationen mit Sprachausgabe schneller. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man Dinge nur hört, als wenn man sie selber liest. Das geht ja auch den sehenden Menschen so. Und bei mir ist es einfach so, dass ich immer mit Brailleschrift und Sprachausgabe arbeite, weil ich einfach die Gewissheit haben möchte, wenn mir Dinge wichtig sind, kann ich die selber nochmal lesen und ich möchte sie unter dem Finger haben, um einfach auch die Schreibweise von Namen oder speziellen Wörtern selbstständig lesen zu können. Mhm. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, die Brailleschrift zu erhalten und auch weiter an den Blindenschulen zu unterrichten, weil sie einfach den Kindern und auch den erwachsenen blinden Menschen die Möglichkeit gibt, selber zu lesen und damit eröffnet sie uns einfach die Tür zur Welt.
Die Tür zur Welt, das sagt die blinde Journalistin Nina Odenius, domradio.de-Kollegin. Sie schätzt die berühmte Brailleschrift für blinde und stark sehbehinderte Menschen, weil sie ihr ein Stück Unabhängigkeit schenkt. Ja, gesprochen haben wir mit ihr am Weltbrailletag, der war am 4. Januar, am Geburtstag des Erfinders, Louis Braille. Kennt ihr das Überraschungslamm? Ich kannte es bis vor kurzem auch nicht, aber das hat jetzt echt Schlagzeilen gemacht. Dieses Überraschungslamm, das ist in einer lebendigen Weihnachtskrippe geboren worden und soll nun adoptiert werden. Ein Tierschutznetzwerk aus Italien möchte nämlich das Lamm vorm Schlachten bewahren. Gemeinsam mit Muttertier und kleiner Herde solle es nun ein langes und freies Leben führen, so der Tierschutzverein, der schon seit längerem gerettete Tiere etwa aus industriellen Zuchtbetrieben oder aber auch Versuchslaboren vermittelt. Die Tierschützer hätten auch angeboten, alle anderen Tiere dieser lebendigen Krippe aufzunehmen, also Ochse, Esel, Ziegen, Gänse, Kaninchen. Das Lamm, das kam am zweiten Weihnachtstag in einem Hirtengehege einer Krippe in der Toskana zur Welt. Diese Krippe ist 300 Meter breit, hat rund 30 verschiedene Stationen und dort werden die Ereignisse und Orte des antiken Bethlehems nachgezeigt. Ja, und eine Mutter konnte nicht mehr lange warten und zack war das Lamm geboren. Wir drücken allen dort die Daumen, dass der Schlachter lange auf sie warten muss. Der 1. Januar ist der Welttag für den Frieden. Den hat die katholische Kirche auf diesen Tag gesetzt. In den vergangenen Monaten, das wissen wir aber auch alle, da waren die Nachrichten nicht wirklich voll mit Frieden, sondern eher mit Konflikten, Krisen und auch Kriegen in der Welt. Oliver Müller, er ist der Leiter von Caritas International. Auch er musste sehr, sehr lange suchen, bis er wenigstens einige positive Nachrichten hier auch für Sonntagslicht gefunden hat.
Ja, das ist gar nicht so leicht, diese zu finden, weil sich in der Tat mehr Krisen als zuvor abgespielt haben. Es gibt, sagen wir mal, Entwicklungen wie zum Beispiel in Kolumbien, wo einer der ältesten Bürgerkriege der Welt herrschte, wo die Situation nach wie vor sehr angespannt ist, aber es ist zumindest nicht zu weiteren Kampfhandlungen kommt. Auch die Kriegsparteien, die Konfliktparteien sich wieder an einen Tisch gesetzt haben. Wir sehen im Bereich der humanitären Hilfe, dass viele Naturkatastrophen auch verhindert werden können durch sinnvolle Vorsorgemaßnahmen. Also es gibt schon viele positive Entwicklungen, oftmals auch im Kleinen. Aber die Nachrichtenlage wird natürlich durch die großen Meldungen dominiert.
Das sagt Oliver Müller, er ist der Leiter von Caritas International. Der Überfall Putins auf die Ukraine, der Überfall der Hamas auf Israel, das sind ja nur zwei der großen Kriege, zwei der großen Krisenherde, die wir aktuell haben. Es steht keineswegs gut um den Frieden in der Welt. Diese beiden schrecklichen Szenarien, die ich gerade genannt habe, sind zwei von 50 aktiven Kriegen und mehr als 200 Krisenherden auf der Welt. Wir haben zu diesem Thema sowohl mit Oliver Müller ausführlich gesprochen, aber auch mit Gerold König. Er ist der Bundesvorsitzende von Pax Christi. Beide Interviews könnt ihr nachlesen im Netz bei uns auf domradio.de. Die einzige deutsche katholische Gemeinde Japans, die befindet sich in Tokio. Pfarrer ist dort vor Ort Mirko Quint. Er ist Seelsorger in diesem Land der aufgehenden Sonne und hat mit uns über das Gemeindeleben in dieser Megametropole und gleichzeitig in der Diaspora gesprochen. Fakt ist, er ist zufrieden mit der Anzahl an Gottesdienstbesuchern. Da könnten sich einige Gemeinden hier in Deutschland eine Scheibe von abschneiden, sagt er.
Na, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich so einen Durchschnittsbesuch von 65 bis 70 Personen habe am Sonntag. Das ist nicht jeden Sonntag so voll, aber dafür gibt es andere Sonntage. Einmal im Monat feiern wir zum Beispiel einen Familiengottesdienst. Da ist die Kirche fast zu klein, weil so viele Leute kommen. Und es gibt andere Gottesdienste, wo dann ein paar weniger da sind. Aber im Schnitt 65. Und das ist eine gute Zahl. Unsere Kirche, die wir hier in Tokio nutzen, ist entsprechend der Zahl gut angepasst. Ich weiß das von meinem eigenen Heimatbistum. Ich selber komme aus Essen. Da freut man sich, wenn man 65 Personen am Sonntag überhaupt in der Kirche zählen kann. Also ganz schlecht sind wir hier nicht aufgestellt.
Ja, und in diesem Jahr feiert das Erzbistum Tokio gemeinsam mit dem Erzbistum Köln ein Jubiläum. 70 Jahre Partnerschaft.
Ganz genau. Wir feiern dieses Jahr 2024 das 70-jährige Bestehen der Diözesanpatenschaft von Köln und Tokio. Vor 70 Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, haben zwei verlierende Mächte des Krieges, des Zweiten Weltkriegs gesagt, wir wollen helfen, dass partnerschaftliche Beziehungen über den internationalen Austausch auch wieder zu Frieden führen kann. Und so ist damals auf Initiative der beiden Kardinäle und Erzbischöfe von Köln und Tokio eben eine Partnerschaft entstanden, wo man gegenseitig im Gebet sich nahe ist, aber auch sich finanziell geholfen hat über viele Jahre und Jahrzehnte, das heute nicht mehr notwendig ist, der zweite Bereich, das Finanzielle. Wir beten immer noch sehr viel gemeinsam. Und jetzt geht es so langsam los, dass wir auch gegenseitige Besuche zum Beispiel angehen. Es wird dieses Jahr eine Gruppe von Pfadfindern zum Beispiel aus Tokio nach Köln kommen, um dort am Altenberger Licht am 1. Januar, am 1. Mai teilzunehmen. Aktuell haben wir eine hochrangige Mitarbeiterin aus der Jugendpastoral im Erzbistum Köln bei uns zu Besuch, hier in Tokio, die hier einen Besuch abstattet. Und da gibt es jetzt dieses Jahr 2024 ganz viel partnerschaftliche Begegnungen.
Das gesamte Interview gibt's natürlich auf domradio.de.
Die Inspiration.
Schwester Katharina ist ja unsere Domradio-Franziskanerin, könnte man schon fast sagen. Sie ist montags bis freitags immer mit dem Morgenimpuls da. Und am Neujahrstag, am 1. Januar, finde ich, da hat sie einen Impuls gehabt, der muss heute einfach nochmal gespielt werden, hier im Sonntagslicht.
Das alte Jahr 23 ist vergangen. Kölner würden sagen, was fort ist, ist fort. Vergangenen, nämlich Nachtrauern, ist eine gute Entscheidung, damit in Herz und Seele Platz wird für Neues. Das Neue fängt einfach an. Vor vielen Jahrhunderten wurde der Jahreswechsel einfach so festgelegt. Es ist, wie es ist. Sie wissen schon, die Kölner sagen es so. Und wenn es so ist, dann ist es klug, es so zu nehmen und in Gottes Namen zu beginnen. Das Alte schließen und das Neue freundlich grüßen. Et küt wie et küt. Die Gelassenheit zu haben, ein neues Jahr mit allem anzunehmen, von dem wir überhaupt nicht wissen, was es bringen wird, hat mit dieser Freundlichkeit zu tun. Wenn ich den neuen Tag mit einem Lächeln in mein Spiegelbild beginne, lächelt mir der Tag zurück. Begrüße ich das neue Jahr also mit einem Lächeln. Ernst zu machen mit der göttlichen Verheißung ist gar nicht so easy, wenn man, wie viele von uns, nicht mehr ganz so fit und voller Tatendrang ist und Herz und Leib und Seele einen guten Anstupser schon gebrauchen können. Im Buch Numeri steht der schöne Text, der seither im neuen Jahr als Lesungstext in der Eucharistiefeier gelesen wird. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, sagt zu Aaron und zu seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Vertrauen wir im neuen Jahr auf diesen Segen Gottes mit der Bitte, dass er gebe, dass es gut wird, was wir beginnen und mit Tatendrang anfangen. Seine Verkündigung, sein Wort in die Welt zu bringen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Schwester Katharina war das, Franziskanerin aus Olpen. Montags bis freitags bei uns im Domradio. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Apropos Podcast, diesen Podcast könnt ihr auch weiterempfehlen, da freuen wir uns sehr drüber. Und nächste Woche bin ich wieder für euch da, mit dem Sonntagslicht und mit der guten Portion Nachrichten. Macht's gut, tschüss!